Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Hallo zusammen, an diesem Dienstag, an dem die Inzidenz weiter sinkt, gute Nachrichten, die Corona-Pandemie, sie bessert sich. Ja, und wie geht's den Jüngeren?
Verlorene Jugend, so viele Dinge, Geburtstag nicht feiern können, Abschlussfeier nicht, Abschlussfahrt nicht. Und jetzt kommt auch noch dieser Krieg und nimmt mir genau das weg.
Ja, der Wissenschaftler Simon Schnetzer hat nachgefragt bei den 14- bis 29-Jährigen, wie groß ihre Zukunftsängste sind, vor was sie Sorge haben und was man dagegen tun kann. Darüber spreche ich mit ihm. In Indien ist es seit Tagen unerträglich heiß und Verena von Kaltz aus unserem Team, das hat vor allem Folgen, ne?
Ja, es hat Folgen. Man kann sich da auch wirklich große Sorgen machen, wenn man sich anguckt, was die Hitzewelle da gerade anrichtet, was die Leute aushalten müssen. Wir hier können uns das ja kaum vorstellen, wo wir mal einmal im Jahr vielleicht 40 Grad haben, was ja auch schon schlimm genug ist.
Und wie man in Indien damit umgeht, das schauen wir uns genauer an. In Bayern ist ein Braunbär unterdessen fotografiert worden. Der will übrigens nichts Böses, sondern nur Liebe.
In dem Fall, wir haben ja gerade Mai, ist es wahrscheinlich so, dass der Bär auf der Suche nach einer Bärin ist, der sich also auf den Weg macht, um zu gucken, wo könnte ich denn eine Frau kriegen.
Ob er die da findet, das kläre ich mit der Biologin und Tierpflegerin Heike Lindemann in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist ein brutaler Krieg, den Russland gegen ein unabhängiges Land führt, das deshalb umso mehr alles Recht hat, sich gegen diese Aggression zu verteidigen.
Das sagt Bundeskanzler Olaf Scholz heute in Meseberg in Berlin, Klausurtagung des Bundeskabinetts dort und Thema vor allem der Krieg in der Ukraine. Wie die Situation in der Ukraine ist, das bespreche ich jetzt mit Florian Kellermann. Florian, die letzten Tage hat uns die dramatische Lage der Menschen in der Hafenstadt Mariupol beschäftigt. Es gab immer wieder Meldungen, dass da noch Hunderte an Menschen im Stahlwerk festsetzen. Jetzt heute die Nachricht, dass russische Truppen das Werk wohl angreifen. Wie ist aktuell der Stand?
Ja, was beide Seiten bestätigen und was deswegen ja auch unbestritten ist, dass Russland das Stahlwerk wieder beschießt, zumindest aus der Luft mit Raketen und wohl auch Bomben. Und Russland begründet das auch. Man habe beobachtet, dass die ukrainischen Soldaten angeblich die Feuerpause, die es gegeben hat, um Zivilisten zu evakuieren, dass ukrainische Soldaten diese Feuerpause ausgenutzt hätten, um bestimmte Gefechtspositionen wieder zu beziehen. Und deswegen habe man eben das Feuer hier wieder eröffnet. So hat es auch ein Korrespondent der Komsomolskaja Pravda dargestellt. Man habe gesehen, dass ukrainische Soldaten sich irgendwie bewegen und man habe dann sofort das Artilleriefeuer eröffnet. Und heute Nacht sind bei diesen Beschüssen des Stahlwerks dann offenbar auch zwei Zivilisten, zwei Frauen ums Leben gekommen und 10 Zivilisten dort verletzt worden. Was jetzt heute passiert ist, davon hören wir nur von der ukrainischen Seite, dass nämlich Russland begonnen habe, das Stahlwerk nicht nur zu beschießen, sondern eben auch zu stürmen, dass sich also Infanteristen dort fortbewegen, dass es dort Fallschirmjäger gibt und dass sich eben Panzer auf das Stahlwerk zubewegen, um die ukrainischen Soldaten dort jetzt zu bekämpfen. Wie gesagt, das wissen wir nur von ukrainischer Seite und das ist etwas, von dem Russlands Präsident Wladimir Putin ja gesagt hat, das wolle man eigentlich nicht machen, weil das eben sehr verlustreiche Kämpfe sind, wenn russische Soldaten jetzt hineingehen in das Stahlwerk und dort quasi Mann gegen Mann beginnen zu kämpfen.
Müssen wir beobachten, was da näher rauskommt, auch noch an Informationen. Unterdessen gab es heute Information, dass Russland wohl Pläne hat, den Osten der Ukraine zu annektieren. Was hat es damit auf sich?
Ja, das sind ja mehr als Gerüchte, es sind eben so Gedankenspiele, die man hört aus dem Kreml oder aus dem Umfeld von Wladimir Putin, dass er eben etwas vorweisen möchte zum 9. Mai. Da findet traditionell diese Siegesparade statt, die Feier zum Jahrestag des Siegs über Hitlerdeutschland 1945 und dass er da etwas vorweisen möchte. Und das könnte eben das sein, dass er sagen kann, wir haben etwas erreicht, wir können uns jetzt es erlauben, diese Gebiete zu annektieren, so wie man 2014 die Halbinsel Krim annektiert hat. Es gab auch andere mögliche Gedankenspiele, dass es zum Beispiel bis zum 9. Mai eine Volksabstimmung, eine Pseudo-Volksabstimmung im Gebiet Cherson geben sollte, wo dann dort auch eine sogenannte Volksrepublik gegründet wird, also im Süden der Ukraine, in dem Gebiet, das Russland schon sehr schnell in den ersten Kriegstagen eingenommen hat und wo man schon begonnen hat, auch Verwaltungsstrukturen aufzubauen.
Bundeskanzler Olaf Scholz macht's noch nicht, aber der Chef der CDU, Friedrich Merz, er ist nach Kiew gefahren, hat sich aus dem Schlafwagen gemeldet.
Eine Nacht im Schlafwagen auf dem Weg nach Kiew. Wir haben eine interessante Reise vor uns und bis jetzt kann ich nur sagen, alles sicher. alles gut und die ukrainischen Behörden äußerst kooperativ, sehr angenehme Menschen. Es ist schön, in diesem Land zu sein.
Florian, was macht Friedrich Merz da genau in Kiew?
Ja, er hat sich mit dem Präsidenten des ukrainischen Parlaments Ruslan Stefantschuk getroffen. Es ist noch nicht ganz klar, was es da ging. Dazu habe ich noch keine Nachrichten gesehen. Und er soll wohl auch den Ministerpräsidenten Denis Schmyhal noch treffen und den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko. Wir sprechen sehr viel über diesen Besuch. In der Ukraine wird das nicht ganz so hoch gehängt. Da ist der Besuch des Oppositionsführers zwar schon eine Nachricht wert, aber es ist nicht das alles beherrschende Thema. Klar, russische Medien versuchen so ein bisschen eben einen Zwist darzustellen in Deutschland zwischen Regierung und Opposition, weil das natürlich schlecht ist für die Ukraine, wenn sich die Deutschen nicht einig sind. Denn die Ukraine braucht einige Partner. Das wird in der Ukraine auch immer wieder betont, damit sie von denen auch Hilfe erwarten kann.
Florian Kellermann für Deutschlandfunk Nova mit diesem Update aus der Ukraine. Ich danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Aber bei diesem Thema, da muss ich unweigerlich an die Nummer hier aus unserem Programm denken. So please don't waste my youth. Die Aussage von Aura, 19 Jahre, deutsche Singer-Songwriterin. Und sie ist genau in dem Alter, das da befragt wurde. Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 29 Jahren in einer repräsentativen Trendstudie. Die Frage war, wie geht's euch? Die Antwort vieler: Wir sind im Dauerkrisenmodus. Warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Jugendforscher Simon Schnetzer, der die Studie zusammen mit dem Sozialwissenschaftler Klaus Hurrellmann erstellt hat. Schönen guten Tag.
Hallo Thilo.
Wovor haben die 14- bis 29-Jährigen denn am meisten Angst?
Ich greife gerne das Please Don't Waste My Youth auf. Genau davor haben sie Angst. Wenn wir sehen, diese große Sorge, die jetzt im Raum steht, nämlich ein Krieg in Europa, dann ist natürlich auch die Frage, was macht das mit uns? Und junge Menschen haben wirklich Sorge nach 2 Jahren Pandemie, wo sie eh schon das Gefühl hatten, verlorene Jugend, so viele Dinge, Geburtstag nicht feiern können, Abschlussfeier nicht, Abschlussfahrt nicht. Und jetzt kommt auch noch dieser Krieg und nimmt mir genau das weg. Also, wir haben in dem Sorge-Ranking der Jugend an erster Stelle den Krieg, dann Klima, Inflation. Und das Schlimme ist ja, es ist ja nicht so, dass eine Krise kommt, geht und dann kommt die nächste, sondern die Krisen kommen, bleiben und dann kommen noch zusätzliche, die sich drauflegen.
Was würdest du sagen, welche Folgen hat das? Kann man da schon irgendwas draus ziehen, dass, sagen wir mal, diese Generation mehr mit psychischen Ängsten zu tun hat oder die psychische Gesundheit vielleicht leidet?
Genau das sehen wir, dass eben die psychische Gesundheit sich nicht erst jetzt durch den Krieg, sondern schon im Laufe der letzten 2 Pandemiejahre echt erheblich verschlechtert hat. Bei dieser Studie haben wir jetzt mal genau geguckt, was das denn bedeutet. Junge Menschen sind wahnsinnig gestresst, sind einsam, fühlen sich isoliert und allein kommen sie da auch gar nicht wieder so richtig raus. Vor einem halben Jahr haben wir gesehen, dass es ein bisschen wieder besser wird und diese Verbesserungen, die haben wir jetzt aber zum großen Teil auch wieder eingebüßt in dem letzten halben Jahr. Was junge Menschen jetzt brauchen, ist Unterstützung und nicht nur den Schulterklopfer, sondern tatsächlich psychische Unterstützung, Coaching, Beratungsangebote.
Gibt es denn auch positive Dinge, die ihr in dieser Trendstudie festgestellt habt?
Der Klimaschutz bekommt jetzt in Form von Nachhaltigkeit, Energieversorgung und so sicherlich einen Anschub. Digitalisierung hat durch die Pandemie einen richtigen Schub bekommen. Davon werden junge Menschen profitieren. Doch diese psychische Belastung, die bleibt den Jungen. Und die wieder wegzumachen, das wird nicht so einfach. Und auch diese Kosten, dass junge Menschen das Gefühl haben, ob ich mir ein Leben in Wohlstand, diesen Wohlstand, den ich von meinen Eltern vielleicht noch kenne und von dem ich dachte, ich kann den auch mal haben, ob sie das mal noch mal bekommen, das ist im Moment in ziemlich weite Ferne gerückt.
Lassen sich denn die 14- bis 29-Jährigen, die ihr befragt habt, mit einer vorhergehenden Generation vergleichen auch?
Die Generation, von der ich glaube, dass sie einen ähnlichen Umbruch im Leben hatte, von den Auswirkungen her ähnlich krass, ist tatsächlich die Kriegsgeneration in und nach dem Zweiten Weltkrieg. Danach gab es aus meiner Sicht kein Ereignis, was so stark die Lebenssituation junger Menschen durchgerüttelt hat. Vielleicht werden jetzt einige 68er protestieren und sagen, aber das war bei uns doch auch krass. Vielleicht, darüber können wir gerne diskutieren.
Gibt es denn Forderungen, die du schon siehst, die man erheben kann, was diese Generation angeht, zum Beispiel an die Politik oder an die Wirtschaft, aufgrund dieser großen Sorgen?
Also das, was junge Menschen selbst auch massiv fordern, ist mehr Lebenskompetenz im Schulkontext. nicht nur die reine Wissensvermittlung, sondern wir wollen wissen, wie können wir mit Stress umgehen, Stress reduzieren, damit diese psychischen Belastungen gar nicht erst so hoch werden. Wie können wir, wenn wir wissen, Inflation, wir haben Angst, abgesichert zu sein fürs Alter, Bildungssystem, wie kannst du das verantworten, dass es dem Zufall überlassen ist, ob wir da kompetent sind oder nicht? Das erwarten junge Menschen, dass die Bildungssysteme diesen Bildungsauftrag annehmen, dass sich eben die Anforderungen an ein erfolgreiches Leben heute verändert haben für junge Menschen und dass das im Bildungskontext auch sich spiegelt.
Und Simon, du hast schon einige Trendstudien in der Richtung gemacht. Hat dich das Ergebnis jetzt überrascht explizit?
Was mich echt überrascht hat, war, dass wir 17-18% jetzt haben, die sagen, von den 14- bis 29-Jährigen, die sagen, sie sind in psychischer Behandlung. Also das war für mich wirklich so ein Signal, hey, fast die Hälfte sagen, dass sie unter Stress als psychische Belastung leiden. Ja, da kann man sagen, ja klar, wir waren doch auch gestresst. Aber psychische Behandlung, das heißt, das ist für viele klinisch, das ist ein ziemlich dramatisches Problem, was wir da haben.
Sagt der Jugendforscher Simon Schnetzer, der zusammen mit dem Sozialwissenschaftler Klaus Hurelmann die Trendstudie herausgebracht hat, in der über 1000 Menschen im Alter zwischen 14 und 29 befragt worden, wie es ihnen geht. Danke dir fürs Gespräch.
Auch dir, Tilo.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist brutal heiß in Pakistan und Indien zurzeit. Ihr habt das mitbekommen, seit Tagen herrschen Temperaturen von zum Teil weit über 40 Grad dort. Müllkippen fangen an zu brennen, stundenlange Stromausfälle. Die verschärfen dann die Situation noch, weil zum Beispiel Klimaanlagen und Ventilatoren nicht funktionieren. 25 Menschen sollen durch Hitzschläge schon gestorben sein. Und Verena von Kaiser aus unserem Team hat sich's mal genauer angeschaut mit der Situation. Hast du dich auseinandergesetzt? Solche Hitzewellen wie dort in Pakistan und Indien, die werden aber immer häufiger, ne?
Ja, das ist so. Gerade Südasien, aber auch viele andere Teile der Welt, die haben schon jetzt und werden in Zukunft noch öfter mit solchen extremen Hitzewellen zu tun haben, als Folge der ansteigenden Temperaturen durch den Klimawandel, so muss man sagen.
Ja, das ist natürlich schwer vorstellbar hier aus unserer Situation, wie man mit so einer angespannten, hitzigen Situation ja umgeht und die aushält.
Ja, das geht mir auch so. Also einige Folgen waren mir auch nicht bewusst. Ein ITler, der in einem schicken Hochhausviertel in der Nähe von Delhi arbeitet, der hat der Nachrichtenagentur dpa gesagt, dass das Wasser, das nachmittags aus dem Hahn kommt in diesem Gebäude, so heiß ist, dass er sich daran die Hände verbrennt. Dazu kommt, dass die Nachfrage nach Strom eben so groß ist und es gleichzeitig zu wenig Kohle gibt, um die Stromkraftwerke zu betreiben. Deshalb auch diese stundenlangen Stromausfälle. Und das Problem ist, dass wir bei diesen Temperaturen einfach in Bereiche kommen, die wir Menschen nur sehr schlecht ertragen können. Gerade wenn es nachts sich nicht mehr richtig abkühlt und es keine Erholung durch den Schlaf gibt. Und das führt zu einer erhöhten Sterblichkeit. Aber auch das ist nicht das einzige Problem, das solche Hitzewellen mit sich bringt.
Du sagst nicht das einzige. Welche Folgen gibt es da noch?
Diese Hitzewelle ist ja sehr früh dran in diesem Jahr und lässt viele Pflanzen auf den Äckern vertrocknen, wie Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im Deutschlandfunk erklärt hat.
Meistens ist das mit Ernteausfällen verbunden. Das wird in Indien jetzt auch erwartet. Und das beeinflusst dann die Getreidepreise weltweit, was auch wiederum gerade die ärmeren Menschen natürlich betrifft. Wenn einfach die Brotpreise steigen, ist das für viele Menschen ja schon eine Katastrophe.
Und das kommt ja noch zusätzlich zu der Getreidekrise durch den Krieg in der Ukraine. Und solche Hitzewellen fallen auch noch neu angepflanzte Wälder, die fallen der zum Opfer. Mhm. Die sollen eigentlich Abhilfe schaffen beim Kampf gegen die Erderwärmung, weil sie Kohlenstoff aus der Luft binden.
Weil die jungen Pflanzen, wenn du es so sagst, diese kleinen Bäumchen dann auch einfach vertrocknen oder wie ist das?
Ja genau, das kann passieren, aber auch, weil das Waldbrandrisiko ja gerade in solchen Hitzewellen in die Höhe schnellt.
Es ist zwar schön, Bäume zu pflanzen und die speichern den Kohlenstoff, aber der ist dort eben lange nicht so sicher weggeschlossen wie in den Erdöl- und Kohlevorräten, sondern wenn der Klimawandel voranschreitet, können neu angepflanzte Baumbestände natürlich auch leicht abbrennen und das passiert ja bereits.
Und deshalb, sagt Stefan Rahmsdorf, ist es auch so wichtig, an erster Stelle dafür zu sorgen, dass weniger Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Denn jedes Zehntel Grad weniger an globaler Temperaturerhöhung, das hilft, die Folgen abzumildern.
Das heißt, wenn Wälder abbrennen, dann ist das doppelt blöd, wenn ich es richtig verstehe, weil sie CO2 freisetzen, anstatt es zu speichern. Und außerdem, klar, Bäume spenden Schatten.
Genau. Sie helfen damit, dass wir uns besser an die steigenden Temperaturen anpassen. In der Landwirtschaft wird zum Beispiel auch über Agroforstwirtschaft nachgedacht, also eine Kombination aus Acker und Wald, um für mehr Beschattung zu sorgen und damit die Feuchtigkeit im Boden besser zu halten. Aber klar, auch in Städten sind Bäume wichtig.
Weil sie eben diese Abkühlung bringen, ne?
Genau, viele Städte werden ja zu regelrechten Hitzeinseln, wenn sich die Häuser und Straßen aus Beton aufheizen und die Hitze dann wirklich speichern wie ein Ofen, auch nachts. Da sind Bäume extrem wichtig für die Beschattung und für Verdunstungskälte. Das wird leider immer noch zu wenig bedacht bei der Gebäudeplanung, wie Thomas Auer, Experte für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen von der TU München im ZDF erläutert hat.
Man sieht, dass Architektur sich natürlich sehr stark die letzten Jahrzehnte mit der Wirkung der Fassade auf den Innenraum beschäftigt hat, mit der Ästhetik beschäftigt hat, aber wenig damit beschäftigt hat, wie die Fassade auch auf die Physik des Außenraums wirkt.
Und als Beispiel nennt er so eine Glasfassade, die Sonnenstrahlen in die Straße rein reflektiert und dann den Beton der Straße weiter aufheizt. Das ist ein wichtiger Punkt, den Städte schnell angehen müssen, um die Lebensqualität zu sichern mit der Zunahme von diesen Hitzewellen.
Ja, Städte schnell angehen, den bringst du jetzt natürlich auch von jetzt auf gleich nicht erstmal hin. Das musst du ja auch bauen.
Nee, genau. Und wenn wir jetzt noch wieder nach Südasien gucken, da muss ja erstmal im Moment dafür gesorgt werden, dass irgendwie genug Strom zur Verfügung steht, damit wenigstens die Ventilatoren laufen können. Mhm. Und da sagt Stefan Ramsdorf vom Potsdam-Institut übrigens, würde ein schneller Ausbau von Photovoltaik helfen, weil die gerade auch bei Hitze und Sonnenschein maximale Mengen an Strom liefern kann. Also, und dann laufen die Ventilatoren halt auch.
Könnte helfen in dieser Situation. Es gibt eine Hitzewelle in Indien und in Pakistan. Welche Folgen das hat und was dagegen hilft, das haben wir besprochen. Verena von Heiz mit den Infos dazu. Dank dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kein Öl aus Russland mehr für Raffinerien in der EU. Das ist der Plan von 25 der 27 EU-Staaten. Die beraten gerade über weitere Sanktionen gegen Russland. Und nur Ungarn und die Slowakei sind noch gegen ein Ölembargo gegen Russland. Hören wir nach, wie es läuft bei dieser Debatte. Peter Kapern für uns in Brüssel. Peter, weswegen wollen sich Ungarn und die Slowakei diesem Ölembargo nicht anschließen?
Beide Staaten sind extrem abhängig von russischen Öllieferungen. Wenn man sich mal die Landkarte Europas anguckt, dann sieht man, dass beide Länder keine Häfen haben, keine Meeresverbindung. Und der einzige Weg, dort Öl hinzubekommen, ist eine Pipeline, die aus Russland in diese Länder führt. Und die sagen, wenn da kein Öl mehr rauskommt, dann sitzen wir wirklich auf dem Trockenen. Die Slowakei hat beispielsweise eine Raffinerie, die wüsste gar nicht mehr, welches Öl sie verarbeiten soll. Und der slowakische Wirtschaftsminister hat gesagt, es dauert Jahre, diese Raffinerie umzustellen auf Öl aus einem anderen Land, denn Öl ist nicht gleich Öl. Das hat andere chemische Konsistenz und in dieser Raffinerie kann im Moment, so wie sie aussieht, nur russisches Öl verarbeitet werden. Und die ungarische Regierung, der Außenminister Ungarns hat gesagt, sorry Leute, ihr müsst Verständnis dafür haben, meine Landsleute, die Ungarn, die können nicht den Preis für den Krieg in der Ukraine bezahlen, deshalb sind wir nicht dabei.
Jetzt ist es ja in der EU immer so, wenn sich da jemand dagegen stellt, dann wird dem was angeboten und dann geht es irgendwie weiter. Siehst du da einen Kompromiss? Wie könnte der aussehen?
Also ich weiß jedenfalls, dass da an Kompromissen geschraubt wird. Ob das am Ende so zustande kommt, das weiß ich in diesem Falle jetzt wirklich nicht. Aber man könnte natürlich überlegen, diesen beiden Ländern, ob sie nun namentlich in der Sanktionsformulierung genannt werden oder nicht, solchen Ländern wie der Slowakei und Ungarn ganz besonders lange Übergangsfristen einzuräumen. Nach dem Motto, wer auch immer ganz übermäßig von russischem Öl abhängig ist, der bekommt noch 2-3 Jahre seine Ölverarbeitung umzustellen. Man könnte unterscheiden zwischen Öl, das per Tanker aus Russland geliefert wird und Öl, das per Pipeline aus Russland geliefert wird. Auch das würde wieder die Slowakei und die Ungarn in die Lage versetzen, ganz besonders lange Übergangsfristen zu haben. Ob das reicht, die beiden Länder in diesem Punkt der Sanktionsliste, denn die umfasst ja noch mehr als nur das Ölembargo, ob das langt, diese beiden Länder umzustimmen, kann ich im Moment noch nicht sagen. Das werden wir erst sehen, wenn Ursula von der Leyen ihren Vorschlag auf den Tisch legt. Und dann beginnen ja erst die Schlussverhandlungen der Mitgliedstaaten untereinander.
Aber braucht man die Ungarn und Slowakei überhaupt in dem Punkt gerade überlegt? Weil ich meine, das trifft ja auch so Russland empfindlich, dieses Ölembargo, wenn die anderen 25 das beschließen.
Genauso ist das doch. Also die Ölmengen, die Ungarn und Slowakei da abnehmen in Russland, die machen doch den Kohl nicht fett, kann man sagen. Alleine davon wird Russland nicht in Wohlstand schwelgen können, wenn nur diese beiden Länder weiter Öl beziehen. Aber es ist natürlich schon ein Makel auf der weißen Solidaritätsweste der Europäischen Union. Das weckt dann schon Zweifel an der Geschlossenheit der EU-27, wenn die auf einmal schrumpfen auf 25, weil zwei ja nicht dabei sind. Insofern wäre es schon wichtig, die beiden an Bord zu haben als politisches Signal. Aber wie gesagt, wenn sie nicht mitmachen, dann machen sie nicht mit.
Lassen wir das politische Signal mal an der Seite. Was würde das denn generell bedeuten? Also Russland verkauft etwa die Hälfte seines Öls an die EU. Weiß man, was dieses Embargo dann wirklich bezwecken könnte?
Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Russischen Unternehmen ist es verboten worden, jetzt noch Daten über die Wirtschaftsentwicklung im Land zu veröffentlichen. Wladimir Putin sagt, na gut, wenn die unser Öl nicht nehmen, dann kriegen eben andere unser Öl. Das wird ja auf der ganzen Welt wird Öl gebraucht, dann fahren die Öltanker eben an eine andere Stelle. Es gibt allerdings auch kundige Experten, die sagen, nee, so einfach ist das gar nicht. Wir haben schon in den letzten Wochen gesehen, dass die Nachfrage nach russischem Öl drastisch gesunken ist. Ölhändler fassten das Öl aus Russland nur noch mit spitzen Fingern an. Die Russen kriegen schon jetzt viel weniger Geld für ihr Öl als der Rest der Ölproduzenten. Also man kann wohl davon ausgehen, dass das wirklich einen enormen Schaden im russischen Haushalt hinterlässt. Aber wirklich beziffern, wie groß dieser Schaden ist und wann dieser Schaden dann auch Wirkung zeigt, nämlich dass Russland politisch weiche Knie bekommt, das kann man im Moment, glaube ich, gar nicht tun.
Sechstes Sanktionspaket der EU gegen Russland ist auf dem Weg auf jeden Fall. Wird gerade diskutiert, Ölembargo, welche Länder mitmachen und nicht. Wir werden es spätestens morgen Vormittag wissen. Peter Kapern war das für Deutschlandfunk Nova aus Brüssel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bis letzten Herbst, da war erst noch Andi Scheuer, Verkehrsminister, und sein Parteikollege, CSU-Chef Markus Söder, der hat immer wieder betont,
es gibt wohl kaum einen Verkehrsminister, der so viel Geld nach Bayern gelenkt hat wie Andi Scheuer. Und das sollte man als ersten Punkt sehen, was er für die Region tut.
Jetzt macht die Staatsanwaltschaft Berlin einen Punkt und leitet ein Ermittlungsverfahren gegen Andreas Scheuer ein. Da geht es auch ums Geld, und zwar das in den Verträgen zur gescheiterten Pkw-Maut. Scheuer soll da nicht immer die Wahrheit gesagt haben. Jim Bob Nikschas aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Was wird Scheuer genau vorgeworfen?
Ja, Scheuer soll gelogen haben vor dem Untersuchungsausschuss im Bundestag, den es zur Pkw-Maut gab. So lautet zumindest der Vorwurf in mehreren Anzeigen, die bei der Staatsanwaltschaft angekommen sind. Dieser Ausschuss im Bundestag, der sollte ja diesen ganzen Schlamassel um die Pkw-Maut damals aufklären. Und genau da soll Scheuer eben nicht ganz die Wahrheit gesagt haben, was er heute uns gegenüber nochmal zurückgewiesen hat.
Die Pkw-Maut war das Prestigeprojekt der CSU. Kannst du es nochmal erklären, was da genau schiefgelaufen ist?
Ja, damals sollten ja, so der Plan zumindest der CSU, alle Autofahrerinnen in Deutschland quasi eine Maut zahlen, aber Österreich und die Niederlande haben damals geklagt und Recht bekommen vor dem Europäischen Gerichtshof. Blöd war halt nur, dass Andreas Scheuer als Bundesverkehrsminister damals vorher schon Verträge mit den Firmen abgeschlossen hat, die die Maut am Ende betreiben sollten. Und diese Firmen, die haben dann später vor dem Untersuchungsausschuss im Bundestag erzählt, naja, also wir haben Andreas Scheuer damals angeboten, mit den Verträgen vielleicht noch ein bisschen abzuwarten, bis das Urteil vom EuGH da ist. Scheuer aber sagt, er kann sich nicht daran erinnern, dass es so ein Angebot gegeben hat. Und genau da müssen jetzt die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wohl ansetzen.
Die sind eingeleitet. Wie geht's da genau weiter?
Ja, die Staatsanwaltschaft hat jetzt das Landeskriminalamt hier in Berlin damit beauftragt, der Sache nachzugehen. Das Ganze ist ja erstmal nur ein Anfangsverdacht. Die Frage ist, ob die Ermittler eventuell neue Hinweise schon haben in der ganzen Sache, weil die Anzeigen, die sind schon ein bisschen älter. Und auch der Untersuchungsausschuss im Bundestag hat sich an der Sache am Ende ja schon ein bisschen die Zähne ausgebissen. Laut Gesetzbuch könnte so eine Falschaussage mit einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis 5 Jahren bestraft werden.
Das Mautdesaster könnte für den früheren Verkehrsminister Andreas Scheuer doch noch zu einem Bumerang werden. Die Staatsanwaltschaft Berlin leitet jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen den CSU-Politiker ein, wegen des Verdachts auf Falschaussage. Informationen waren das von Jim Bob Nikschas aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Dank dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Bayern ist mal wieder ein Bär gesichtet worden. Er ist in eine Fotofalle getappt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Und wir haben uns gefragt, wie kommt dieser Bär nach Bayern? Und vor allem, was will er da? Ich habe heute darüber gesprochen mit Heike Lindemann. Tierpflegerin, Biologin ist sie am Bärenpark Worbis in Thüringen. Und ich wollte von ihr wissen, woher der Braunbär vermutlich kommt.
Also meist ist es so, dass die Bären, die nach Deutschland einwandern, aus dem Trentino, also aus Italien, zu uns kommen. Mhm. dann eben einfach so entweder über Österreich den Weg nehmen und dann irgendwann in Bayern landen.
Sie sagen einfach so, aber das ist ja schon ganz schön gebirgig dort.
Ja, aber das können Bären ganz gut leisten. Bären haben ja große Tatzen, die brauchen zwar eine Weile. Das Trentino ist ja schon ein Stückchen entfernt von Deutschland.
Ja, 120 Kilometer habe ich gesehen.
Genau, 120 Kilometer, aber so nach und nach, das dauert alles ein bisschen, können die eben auch solche Strecken bewältigen.
Ja, der läuft also dann nicht durchs Tal auf einer Straße, sondern einfach querfeldein, ja?
Das kann auch mal passieren, dass der auf die Straße läuft, weil Bären sind ja auch nicht doof. Die nutzen natürlich auch Wege, die sehr bequem sind, aber meistens ist es eben so, dass sie doch sehr abseits vom Menschen wandern.
Was will der Bär denn dann so weit weg von seinem Zuhause?
In dem Fall, wir haben ja gerade Mai, ist es wahrscheinlich so, dass der Bär auf der Suche nach einer Bärin ist, der sich also auf den Weg macht, um zu gucken, wo könnte ich denn eine Frau kriegen. Denn Bären haben leider keine Dating-App wie wir oder können mal irgendwo im Internet gucken, sondern die müssen sich eben wirklich auf eigene Tatzen dorthin bewegen, wo möglicherweise Weibchen auf sie warten.
Das ist ja tragisch. Dann hat er gedacht, er findet da was in Bayern, aber da ist ja gar nichts, oder?
Da ist nichts, genau. Deswegen wird er vielleicht auch wieder zurückwandern. Er kann natürlich auch sagen, hier in Bayern ist schön und bleibt. Aber vermutlich läuft er wieder zurück, ganz enttäuscht und sucht eben anderswo nach einer Frau.
Das kann der aber ab oder muss er da gucken, dass er genug Nahrung kriegt?
Also Nahrung findet er sicherlich dort genug jetzt im Frühling. Da sind ja überall auch Kräuter zu finden, sicherlich auch Fallwild, was er mal kriegen kann. Also da kann er eigentlich sich schon versorgen.
Es gab ja schon mal einen Bären, der ein bisschen länger in Bayern unterwegs war. 2006 ist er dann erschossen worden. Könnte es eine Zukunft für die Bären in Deutschland geben, Ihrer Meinung nach?
Also das ist sicherlich noch lang hin und es hängt in erster Linie auch von uns ab. Es gibt ja nicht so viele Bären, die zu uns rüberwandern, meistens eben nur Männchen. Weibchen sind halt Mangelware, wie der arme Bär feststellen wird. Von daher kann sich dann auch keine Population erstmal bilden. Aber natürlich kann es irgendwann dazu kommen, dass auch mal ein Weibchen auf die Idee kommt, über die Grenze zu wandern und dann hier vielleicht mit einem Bärenmann zusammentrifft, der dieselbe Idee hatte und dann bleiben die vielleicht auch. Das kann passieren.
Ich würde es ihm wünschen, den Bären. Und auf diesem Bild, das ich gesehen habe von dieser Kamera, die den Bären dort abgelichtet hat in Bayern, ich glaube, er sah nicht so traurig aus. Wir haben jetzt ihn relativ negativ dargestellt, Frau Lindemann. Ich glaube, der hat noch ein bisschen Energie.
Ich denke auch. Also der wird sicherlich noch nicht so alt sein und was man von ihm hört, ist halt ganz anders als das, was Bruno gemacht hat. Er ist sehr zurückhaltend, fällt nicht weiter auf und damit vielleicht ein guter Bär, um hier auch irgendwann mal eine Bärenpopulation zu bilden.
Mensch, haben wir wieder einiges gelernt. Heike Lindemann, Biologin, Tierpflegerin vom Bärenpark Worbis in Thüringen. Danke dafür. Schönen Abend
Ihnen. Bitte gern. Wiederhören.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.